man hat ein Netzwerk in verschiedenen Dimensionen, aber de facto Umsätze sind am ersten Tag null.
Herzlich willkommen zu unserem Unternehmermenschen-Podcast, dem Menschen für Unternehmer, von Unternehmer und von die, die es werden wollen. Und heute ist bei mir ein ganz spannender Gast, Oliver Dlugosch ist bei mir zu Gast. Er ist Mitgründer von General Mind und Oliver, ein Firmenname, der schon ein bisschen verrät, was vielleicht passiert, aber stell du dich gerne einmal selber vor und stell kurz das Unternehmen vor, das du mitgegründet hast und erzähl uns ein bisschen über dich. Herzlich willkommen.
Danke, Daniel. Freut mich sehr, heute dabei sein zu können. Genau. Oliver Dlugosch ist mein Name, wie du gesagt hast. Ich bin Mitgründer von General Mind. Eigentlich müsste ich jetzt ganz vorne ausholen, weil die Genese von General Mind in meiner Kindheit fast schon steckt und mich über einige Pfade und Umwege dann dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich bin nämlich in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Da bin da zur Schule gegangen habe damals einen Schulfreund gehabt, Tuscha hieß der, mit dem ich gerade zum Ende der Schulzeit relativ viel Zeit auch verbracht habe. Er kommt selber aus einer Unternehmerfamilie, ich gar nicht. Meine Eltern im Angestelltenverhältnis und Unternehmertum war da eigentlich nie ein Thema. Es gab keine Berührungspunkte von mir so wirklich mit Unternehmertum. Ich hatte keine Idee, was das heißt. Ich hatte keine Idee, was das mit sich bringt, wie das aussieht. Das galt dann auch zum Ende meiner Schulzeit. Auch da irgendwie gründen, ein Unternehmen aufbauen oder so war für mich völlig fremd. Was so für mich in Scope war, wie man so auf Neudeutsch sagt, waren so technische Themen, naturwissenschaftliche Themen. Habe mich dann für ein Physikstudium entschieden, habe das dann auch in Düsseldorf gemacht, weil es fast nicht wichtig ist, wo man Physik studiert mit so einem generalistischen Studium. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Zeit. Hatte die Chance auch für ein paar Monate nach New York zu gehen, so ein bisschen Sehnsuchtsort für mich. Und in der Zeit kam ich aber dann zum ersten Mal auch mit der privaten Wirtschaft in Kontakt, und zwar mit Beratung, wie es für einige Naturwissenschaftler tatsächlich auch der Fall ist. In meinem Fall war das McKinsey und bin dann so über ein paar Monate, Quartale hinweg immer mehr in Austausch gegangen mit dem Unternehmen. Fand sehr, sehr spannend, was man da machen kann, wie viele Einblicke man gewinnt, wie schnell man da auch Dinge lernen kann, wie schnell man einfach verschiedene Bereiche von Unternehmen entdecken kann. Und habe mich dann nach dem Studium eben dafür entschieden, zu McKinsey zu gehen. War rückblickend definitiv eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, eben aus genau den Gründen. Man bekommt sehr schnell sehr, sehr viele Einblicke. Hatte in dem Zusammenhang auch die Chance, meinen Doktor zu machen, was mir in der Zeit sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann nicht in Physik promoviert, sondern in einem betriebswirtschaftlichen Thema, so Wirtschaftsinformatik, so ein bisschen Schnittstelle auch zwischen numerischen Methoden, aber eben auch realen Anwendungen im Alltag. Es ging da um Care in Städten und Smart City Konzepte. Sollte dann eigentlich nach der Promotion wieder zurück zu McKinsey kommen, habe das auch für eine kurze Zeit gemacht, hatte dann aber eine, wie ich finde, einmalige Gelegenheit für meinen Herzensverein Fortuna Düsseldorf zu arbeiten. Und wenn einem so eine Chance über den Weg läuft, finde ich, sollte man sie ergreifen. Das habe ich auch gemacht. Hatte dann den Spaß, ein Jahr für Fortuna Düsseldorf tätig zu sein. Habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und gerade als die Pandemie losging, nämlich im Sommer, also kurz nachdem es losging, im Sommer 2020, kamen dann eben diese zwei Pfade wieder zusammen. Ich hatte vorhin Tuscha erwähnt, den alten Schulfreund aus der Düsseldorfer Zeit. Der kam im Sommer 2020 nach Deutschland zurück. Er war in das Land seiner Vorfahren gegangen, nach Indien, im Zusammenhang mit dem Rocket Internet Kosmos. Er hat dort nämlich sehr erfolgreich einige Unternehmen gegründet, ist von Olli Samba sozusagen dahin geschickt worden und kam dann im Sommer 2020 wieder. Wir sind dann wieder in Kontakt gekommen und haben dann zusammen mit zwei anderen die Razer Group ins Leben gerufen. Mhm. Die Razer Group ist ein E-Commerce-Unternehmen, ein FBA Aggregator, wie man ihn nennt. Also ein E-Commerce-Unternehmen, das sehr viel Produkte über Amazon verkauft und vertreibt. Und das Besondere war eben, dass wir relativ schnell viele solcher kleiner E-Commerce-Geschäfte aufgekauft und unter dem Mantel der Razer Group konsolidiert haben. Was zu dem Zeitpunkt ein sehr interessantes Modell war, vor allen Dingen, weil Fremdkapital zu dem Zeitpunkt eben relativ günstig war und sozusagen die Akquise über Fremdkapital möglich war. Ich habe in der Zeit die komplette Lieferkette, eigentlich alle Operations geleitet und das war auch ein bisschen die Geburtsstunde implizit von General Mind, denn das, was wir bei der Razer Group gesehen haben, nämlich manuelle repetitive Prozesse in Lieferketten, ja, also Kommunikation mit Lieferanten, Kommunikation mit Logistikern, mit irgendwelchen anderen Stakeholdern, dass die sehr viel manuelle Arbeit eben erfordert, war der Anstoß, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir gründen General Mind. Und mit General Mind stellen wir vor allen Dingen großen und auch mittelgroßen deutschen Unternehmen eben KI- und LLM-basierte Automatisierung zur Verfügung, genau für die Lieferkette. Ja, also all das, was sonst händisch gemacht wird, wo Einkäufer per E-Mail mit Lieferanten kommunizieren, Liefertermine abstimmen, Auftragsbestätigung verarbeiten und so weiter und so fort. Das automatisieren wir oder beschleunigen es zumindest sehr, sehr stark, helfen dabei, dass es weniger Copy-Paste ist, weniger Systemwechsel, sondern dass sozusagen alles vereinheitlicht diesen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt wird und verarbeitet wird. Genau, und das ist das, womit wir mit General Mind losgelegt haben. Und bei General Mind eben verantworte ich alle Kundeninteraktionen, vor allen Dingen auch wegen meines Hintergrunds bei der Razer Group, weil ich eben Lieferketten gesehen habe, selbst mit aufgebaut habe. Und entsprechend ist die Kommunikation dann mit den Kunden eine sehr inhaltlich getriebene und eine sehr fachlich getriebene, weil ich genau verstehe, in welchen Schuhen viele dieser Menschen, viele dieser Unternehmer oder auch Mitarbeiter in größeren Unternehmen stecken und was so die alltäglichen Punkte sind. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Kurve, die ich habe, um mich vorzustellen, aber es braucht diese Vorgeschichte, um zu verstehen, wie ich hier bei General Mind gelandet bin.
Das ist auf jeden Fall super, super interessant und du hast ja jetzt gerade, ich würde sagen, in 5 Minuten kurz einen Lebenslauf komprimiert und das klang jetzt relativ entspannt, dieser Lebenslauf. Ich möchte an ein paar Stellen einhaken, damit auch der Sinn dieses Podcasts sozusagen erfüllt wird. Du hast ja, also was ich schon mal sehr schön fand, also du hast Physik studiert und wie viele deiner Kollegen ging es dann zu einer Beratung. Ne? Also es ist immer, ich aus dem Bauch raus gefühlt 50% gehen zu SAP und die anderen 50% machen eine Beratung und die ganz Harten sagen, ich will forschen. Ja. Ja. Ja, das ist, aber das ist meine persönliche Studie, wahrscheinlich keinerlei empirische rein anekdotisch sozusagen erarbeitet. Dann ging es in die Beratung und dann hast du ja schon gesagt, da gab es wahnsinnig viele Einblicke in verschiedene Themenfelder, was mit Sicherheit für später spannend war. Hast du so 2, 3 Themen, von denen du heute sagst, das vielleicht damals gar nicht erkannt hast, du musst ja keinen Namen verraten, aber das war ein spannendes Projekt oder da war ich verantwortlich für XY und das hat mir quasi so ein Stück weit den Boden bereitet, über den ich heute laufe. Also gibt's sowas oder sagst du, es war einfach, um Erfahrung zu sammeln, gut, aber so richtige Anknüpfungspunkte habe ich nicht.
Ich glaube, die Laufbahn als Berater oder die Tätigkeit als Berater, die stattet einen mit sehr guten Grundfähigkeiten aus. Ja, wie kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich effektiv? Wie baue ich Stories auf? Wie gehe ich mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen um? Wie denke ich auch strategisch? Wie beziehe ich viele verschiedene Aspekte mit ein? So ein bisschen auch natürlich immer dieser rein betriebswirtschaftliche Aspekt, ja, macht das Sinn kommerziell, macht das keinen Sinn, was ist relevant, was ist nicht relevant. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, das zu erkennen, dass man sich nicht in Details verliert, die nicht relevant sind. Es gibt auch Details, die relevant sind. Aber so ein paar, glaube ich, Kernfähigkeiten bekommt man da sehr, sehr gut mit und liefern eine gute Basis. Was mir definitiv sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen, waren Lean, die ich in der Zeit bei McKinsey gemacht habe. Die gefühlt sind die auch sehr nah dran so an so einem Physiker-Mindset, weil man dann halt schon irgendwie auch abstrakt auf Prozesse schaut, gleichzeitig aber immer wieder diesen Realitätscheck haben muss. Eine Lösung, die man vorschlägt, macht die überhaupt Sinn? Ist die wirklich implementierbar? Und dafür muss man sich einfach in den Prozess hineinversetzen. Das ist dann noch ein Stück weit Fantasie und Empathie, ja, sich einfach hineinversetzen. Ich sitze vor dem Computer, muss den und den Prozess machen. Macht es wirklich Sinn, den so und so umzubauen? Ja, ich glaube, das ist eine schöne Symbiose aus diesen beiden Aspekten.
Und für alle Nicht-Physiker und Nicht-Berater, Lean, meinst du also, dass es immer eine Lösung geben muss, dass es, ich übersetze mal in einfache Worte, sauber durchläuft von oben?
Genau, also Lean ist sozusagen ein Konzept und ich bin jetzt nicht zertifiziert mit irgendwie Six Sigma oder so, aber im Grunde geht es darum, dass Prozesse und Abläufe schlank designt werden, also dass sie von ihrem Aufbau her schon schlank sind. Und was heißt schlank? Dass man eben die Qualität, die Geschwindigkeit liefert, die Features liefert am Ende, die auch wirklich relevant sind für den Abnehmer. Ja, das kann intern sein, das kann aber auch extern sein, das kann ein Kunde sein, dass es auch immer wieder sozusagen Kontrollmechanismen gibt, ja, dass es in sich quasi ein stabiler Prozess ist, auch da wieder so ein Physikerbegriff, aber dass man quasi auch Ausnahmen sozusagen mit bedenkt, was passiert, wenn etwas mal abweicht, kann es überhaupt abweichen, und dass man eben Verschwendung minimiert, ja, dass man wirklich das baut, genau so wie es sein soll, und dass am Ende das rauskommt, was auch von dem jeweiligen anderen Teilnehmer sozusagen dann abgenommen wird. Und mit dieser Brille kann man eben durch Geschäftsprozesse gehen und dafür sorgen, dass sie eben schneller werden, robuster werden, auch skalierbarer werden, weil man zum Beispiel Dinge standardisiert, ja, nicht immer alles von neu auf neu formuliert und jedes Mal einen anderen Weg findet, sondern sagt so, und über diesen Standardweg machen wir das. Auch das ist ein Aspekt von Lean. Genau. Und das macht natürlich vor allen Dingen in großen Unternehmen Sinn, solche Prozessverbesserungen, auch kontinuierliche Prozessverbesserungen immer wieder zu machen, gegeben die Volumina, die da natürlich an Transaktionen stattfinden.
Ja, okay. Und das war, genau, okay, dann war das im Prinzip, was ich eben meinte, da hast du einfach durch diese verschiedenen Einblicke, durch die Kommunikation, die du gelernt hast, das war das, was du mitgenommen hast. Also du hast nicht während deiner Zeit bei der Beratung gesagt, aha, das ist ein Thema, das mache ich jetzt zu meinem Thema, sondern es war einfach diese Vielzahl an Themen. Ja, spannend. Absolut. Dann möchte ich natürlich gerne auf deinen Herzensverein eingehen. Ich muss gestehen, mein Herzensverein ist eine Liga drunter, hat sich jetzt vom ersten Abstiegsplatz jetzt irgendwie auf Platz 8 hochgekämpft und nur noch 10 Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Ich weiß nicht, ob das wird. Auch ganz in der Nähe, das ist ja Alemannia Aachen. Aber ich weiß gar nicht, Fortuna hat auch nicht dieses Jahr nichts mit dem Aufstieg zu tun, ne? Glaube ich.
Nee. Und wir müssen in den letzten Spielen nochmal ein bisschen eine Schippe drauf legen, dass wir auch auf gar keinen Fall was mit dem Abstieg zu tun haben. Im Moment ist es ein bisschen auf wackeligen Beinen, es sind nicht zu viele Punkte bis zum Abstieg, aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil das Team schon eine gute Qualität hat. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor der Brust, wo wir alles in der eigenen Hand haben. Ich denke, es wird gut ausgehen, aber naja, man wäre kein Fortuna-Fan, wenn man das nicht auch gewohnt wäre, ja, mit solchen Situationen umzugehen.
Und Herzensverein, wie ich eben, nachdem du gesagt hattest, was dein Scope ist, wo man, ich weiß, ah, der hat Beratung gemacht, wenn du von wir sprichst und deinem Verein, dann merkt man tatsächlich, dass es auch drin ist. Und ich weiß ja, das war tatsächlich eine ganz spannende Zeit, weil du hast da etwas gemacht, was man dir jetzt nach dem, was du bisher erzählt hast, gar nicht in Anführungszeichen zutrauen würde. Weil, wenn ich richtig informiert bin, du hast dort im Marketing gearbeitet, richtig?
Das stimmt. Auch da wieder Wendungen, die das Leben nehmen kann. Ich bin eingestiegen erstmal in einer neu gegründeten Strategieabteilung. Das ist jetzt ein großer Begriff, ein großes Wort. Wir waren zu zweit, zu dritt plus minus. Ja. Und da ging es einfach darum, dem Verein an verschiedenen Stellen mal so ein bisschen projektmäßig vorwärts zu helfen. Ja, konkret war das bei mir in dem ersten halben Jahr Thema Business Intelligence. Und das auch, wie gesagt, in verschiedenen Abteilungen. Ja, vom Marketing selbst über Ticketing, Merchandising. Wie kann man mithilfe von Daten dem Fan, dem Mitglied ein besseres Erlebnis bieten? Ja, wie kann man Produkte besser auf die Mitglieder, auf die Fans zuschneiden. Ja, wie geht man überhaupt mit Daten um? All das war vorher noch nicht so ausgeprägt, weil natürlich die Fachbereiche sehr mit dem Day-to-Day beschäftigt sind, bekommen nicht so oft guten Input auch von außen und haben dann auch einfach nicht die Kapazität, solche strukturellen Anpassungen einmal anzugehen oder solche Neuerungen anzugehen. Und wir hatten zu der Zeit die Kapazitäten und haben, oder der Verein hat sie geschaffen, und so konnten wir tatsächlich einige Themen da vorantreiben. Dann kam es aber dazu, dass der Marketingvorstand gesehen hat, was alles auf den Verein zukommt und welche Themen alle da relevant werden. Und anscheinend war meine Art zu arbeiten nicht so weit weg von dem, was dem Marketingvorstand da helfen konnte. Und so bin ich dann nach etwa einem halben Jahr zum Assistenten sozusagen des Marketingvorstands geworden und habe mich dann voll und ganz auf die Marketingthemen fokussiert. Das war eigentlich eine ganz besondere Zeit, weil der Verein zu dem Zeitpunkt in der Schnittstelle war von der Fremdvermarktung zur Eigenvermarktung. Was heißt das? Vereine können selber entscheiden, ob sie quasi das Verkaufen von Partnerschaften, ja, also es sind dann so VIP-Logen, aber auch Werbeinhalte, Banden und so weiter und so fort, das Logo auf verschiedenen Partnerschaften zu haben, ob sie das selber machen oder ob sie es als Ganzes abgeben an eine Agentur. Und vorher war das eben bei Fortuna an eine Agentur abgegeben, aber es war klar, dass eben im Sommer 2020 das Ganze in die Eigenvermarktung umgehen würde. Das ist eine Entscheidung, die man langfristig trifft. Die wurde wahrscheinlich ein oder zwei Jahre vorher getroffen. Und es hat eben gehießen, dass in der ersten Jahreshälfte 2020 dort eine komplette Abteilung aufgebaut werden musste. Auch die Kommunikation zu den Partnern, ne, zu den Sponsoren musste aufgebaut werden. Die Prozesse mussten aufgebaut werden. Das war alles ganz schön viel. Und noch dazu kam, dass der Verein in dem Jahr 125 Jahre alt wurde. Auch eben noch in der ersten Jahreshälfte. Das heißt, da kamen einige Themen zusammen. Habe ich da nicht vorgescheut, auch da reinzuspringen. Wer hätte es gedacht, zeitgleich kam eben auch noch Corona dazu.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich, da hatte ich auch ein großes Fest geplant und das erste Fest, was ausgefallen ist, da war alles zu ab März. Ich glaube, 22. März war das erste Wochenende, was geschlossen war.
Ganz genau. Und am 5. Mai war die große Geburtstagsparty geplant von dem Verein und es kam eben alles Schlag auf Schlag. Ne? Plötzlich fanden keine Spiele mehr statt. Spiele sind aber der Hauptinhalt, den man ja Partnern verkauft, sei es die Logen, ja, und die VIP-Plätze, sei es die Werbeinhalte, die man verkauft. Und plötzlich gab es quasi nichts mehr zu verkaufen. Aber das Geld brauchte der Verein immer noch. Und das war natürlich eine Zwickmühle, kommunikationstechnisch, organisatorisch. Und das war definitiv eine sehr, sehr interessante und herausfordernde Zeit.
Insbesondere die das Geld geben, wussten im Zweifel ja auch nicht, was passiert. Ne? Also das ist ja,
das stimmt.
Sind ja auch Unternehmen, ich erinnere mich auch an die Zeit zurück, da war ja, also ehrlicherweise wusste ja niemand, was passieren wird.
Absolut, absolut. Aber ich muss sagen, es war schon beeindruckend, welche Verbundenheit da herrscht. Ja. Es ist dann doch viel mehr als eine Geschäftsbeziehung. Natürlich ist da auch ein geschäftlicher Anteil dabei. Ja. Wenn man einen Verein unterstützt, erwartet man noch gewisse Gegenleistungen im klassischen Sinne, Werbung und so weiter, Strahlkraft. Aber das geht weit über das Transaktionale hinaus. Und das hat man in der Situation auf jeden Fall gesehen.
Das ist auch wichtig, sowohl auf der Sponsorenseite als auch bei den Mitarbeitenden. Ich ganz oft sehe, was die da machen. Und das hat in der Regel mit einem 40-Stunden-Job nichts zu tun. Und da muss man schon im positiven Sinne wirklich wahnsinnig sein.
Ja,
ja, aber total schön. Ist ja, also ich finde das auch eine ganz tolle Erfahrung, die dich wahrscheinlich auch irgendwie geprägt hat, weil das ist ja auch nicht so häufig, dass man, wenn man so wie du scheinst, für diesen Verein zu brennen, auf gut Deutsch gesagt, da dich dann auch irgendwie mal einen Input geben kann.
Absolut, absolut. Und das gilt für die allermeisten Kolleginnen und Kollegen dort. Die allermeisten brennen für diesen Verein. Es gibt ein paar, die sind Angestellte, ja, und für die ist Fußball nicht wirklich relevant, aber die allermeisten sind da zusätzlich zu ihrem professionellen Aspekt auch einfach mit viel Herzblut dabei und leben für diesen Verein. Das kann man schon sagen.
Ja, wie schön. Und wie kam es dann? Dann hast du eben, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, dann bist du auf Tuscha, war der Name, richtig?
Also genau.
Dann bist du wieder auf Tuscha getroffen. Wie stelle ich mir das vor? Also Berater, das alle Berater, die ich kenne, insbesondere dem Alter, du warst jung, ich mache es jetzt mal böse, 2 Jahre voll verheizt, dann vermutlich schon fast eine kleine Oase, also nur noch 60 Stunden die Woche gearbeitet für Fußballverein und dann kam Corona und was ist dann passiert?
Ja, tatsächlich bin ich auch zu Fortuna gegangen mit dem Gedanken, dass es ein bisschen ruhiger werden soll. Da stellte sich aber nach wenigen Wochen heraus, dass anscheinend der Antrieb doch aus dem Inneren herauskommt und dass sich an den Arbeitszeiten nicht so viel getan hat. Ja, es war deutlich weniger Reisezeit und es ist in dem Sinn auch deutlich besser vereinbar, so mit Partnerschaft und Freunden und so, das auf jeden Fall. Plus dann am Wochenende bei den Spielen zu sein, ist natürlich auch einfach schön, wenn man Fan ist. Aber es war jetzt nicht ein Unterschied von Tag und Nacht, was irgendwie die Arbeitsintensität und den Einsatz anging. Genau, das wurde mir dann über das Jahr hinweg klar. Und ich hatte mit Tuscher eigentlich immer so ganz losen Kontakt gehalten. Ja, mal eingecheckt, mal ein bisschen geguckt, was macht er eigentlich gerade so. Aber als er dann halt wiederkam, haben wir uns einfach mal getroffen und für ihn war eben in Indien ein Kapitel zu Ende gegangen. Und ich kam bei der Fortuna an einen Punkt, wo ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt für mich wirklich das, was ich die nächsten 5 oder 10 Jahre machen will? Ja? Ich war dann circa 30, hatte noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt eben ein Schulfreund auf mich zu mit einer Geschäftsidee, der selber schon erfolgreich gegründet hat und auch ein Netzwerk hat von anderen potenziellen Mitgründern, von Investoren, Zugriff in das Netzwerk insgesamt und stellt mich vor die Frage, ob ich nicht Lust habe, da mit einzusteigen. Ja, und wie gesagt, für mich war vorher Unternehmertum ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich stand dann vor der Frage, möchtest du das jetzt nochmal probieren? Weil realistisch, wenn ich es jetzt nicht mache, dann frühestens mit 50 oder so, ja, wenn irgendwann Kinder aus dem Haus sind, sollten die mal kommen, machst du es dann wirklich noch? Wirst du es dann wirklich nochmal ausprobieren, dich komplett ins kalte Wasser zu schmeißen, selber was zu gründen, Teil eines Unternehmens, eines neuen Unternehmens zu sein? Und diese Chance war für mich einfach zu groß und zu einmalig, eben mit diesem Hintergrund, ja, dass ich an der Seite von jemandem arbeiten kann, der das alles schon mal gemacht hat. Also, dass ich sehr viel lernen kann, dass ich ganz viele Fehler nicht das erste Mal selber machen muss. Es war so ein bisschen so eine Now-or-Never-Frage, genauso wie ein Jahr vorher bei der Fortuna. Und weil das eine gute Entscheidung war, habe ich mir dann gedacht, okay, probiere ich's.
Und dann wart ihr beide Gründer von der Razer Group?
Ganz genau. Und noch 2 weitere eben auch. Wir waren zu 4.
Und wart ihr 4 gleichberechtigt, wenn ich das fragen darf? War das?
Ja, genau. Wir waren 4 gleichberechtigt.
Habe ich eine Frage von dem, wie du es gerade erzählt hast, weil das finde ich super spannend, weil also es kommen wahrscheinlich nicht so viele in diese Situation und wenn, scheint es ja so ein bisschen, ich sag's mal, fantastisch zu sein im Sinne von, du hast gerade gesagt, ja, keinerlei Unternehmererfahrung, also weder Familie noch persönlich, angestellt, natürlich wahnsinnig viel gesehen, viele Erfahrungen, arbeiten kannst du auch. Und jetzt kommt da jemand, der, so wie das gerade klingt, schon wahnsinnig erfolgreich war und schon ein wahnsinniges Netzwerk mitbringt. Und ihr hattet vorher losen Kontakt, das heißt, ihr wart nicht irgendwie beste Freunde oder so. Was mich jetzt im Nachgang natürlich interessiert. Weißt du, was er in dir gesehen hat? Weil rein objektiv, und ich will nicht auf den Fuß treten, aber rein objektiv ist es ja gerade so, hey Mensch, lass doch mal versuchen. Und ihr wart ja, also ihr wart, es klingt für mich, dass ihr nicht so eng wart, dass er sagt, auch mit dir wollte ich das schon immer mal machen. Also und ich finde diesen Transfer so spannend, weil das ist ja genau Unternehmertum. Also weißt du, was, also ist er zu dir gekommen und hat gesagt, du hast genau das, was uns fehlt? Oder hat er gesagt, also das würde mich interessieren. Weißt du noch, wie er auf dich zugekommen ist?
Ja, er erzählt das auch bis heute. Und zwar erzählt er immer, dass er selber immer der Zweitbeste im Jahrgang war und dass er immer sauer war auf mich, weil ich der Beste im Jahrgang war. Und dass er deswegen immer gedacht hat, dass wenn er mal irgendwie in Deutschland was gründet, dass er mich auf jeden Fall dabei haben will, weil er irgendwie das Gefühl hat, ich kriege das schon irgendwie hin.
Ja.
Rückblickend war das wahrscheinlich das, was ihm ja Dinge Gedanken gegeben hat, dass es vielleicht eine gute Idee ist, mit mir mal zu sprechen zu dem Thema, auch wenn ich eben keine Unternehmererfahrung habe. Aber weiß nicht, vielleicht hat ihm das die Sicherheit gegeben oder das Vertrauen gegeben, dass die Herausforderungen, auf die wir dann stoßen werden, dass ich die irgendwie meistern werde. Plus natürlich, sicherlich ist so dieser Stempel von der Beratung, ja, dass man zumindest eine gewisse Dynamik an den Tag legt, dass man eine gewisse Anpassungsfähigkeit an den Tag legt, dass man Dinge wahrscheinlich auch schneller auffassen kann und umsetzen kann, war vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Aber diese Geschichte mit dem Klassenbester oder Stufenbester, die erzählt er bis heute und ich nehme mal an, dass sie wahr ist. I don't know.
Ich schwöre bescheiden. Sehr gut. Also ist ja eine total schlüssige Erklärung. Und ja, ich meine, alles, was dann kommen ist, spricht er für euch. Du hast gerade gesagt, es war wahnsinnig viel Fremdkapital und es ist auch in Anführungszeichen damals relativ einfach im Vergleich wahrscheinlich zu heute an dieses Fremdkapital, wir sprechen wahrscheinlich über Venture Capital, zu kommen. Ja, also dein Business, um es in meinen Worten nochmal zu sagen, damit wir feststellen, ob ich das und dann vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer verstanden haben, euer Business war: Wir sind im E-Commerce und wir automatisieren Dinge, die repetitiv sind und ich sag mal personalintensiv. Also bevor jetzt Lieschen Möller da sitzt und sagt, aha, ich muss jetzt bei Unternehmen A etwas bestellen, das muss dann am 5.3. da sein. Wenn das immer so ist, es muss immer zum 5. des Monats, sage ich mal, Ware da sein, dann könnt ihr sagen, naja, dann lass uns doch den Quatsch automatisieren und wir sparen uns quasi die Kommunikation und natürlich auch irgendwie einen HR-Anteil sozusagen.
Genau, also das, was du gerade beschreibst, ist das, was wir jetzt bei General Mind machen. Ne?
Okay.
Also das ist quasi die Software, die technische Lösung, die wir jetzt gerade bauen oder schon gebaut haben und einige Kunden schon live sind. Das, was bei der Razer Group war erstmal viel fundamentaler. In der Zeit, wie gesagt, es war günstiges Kapital zu haben und in der Zeit wurde bekannt, dass man tatsächlich kleine E-Commerce-Geschäfte aufkaufen kann. Und zwar genau die eben über Amazon verkaufen. Wenn man auf amazon.de oder .com geht, dann ist nur jedes zweite Produkt wirklich von Amazon angeboten. Also das eigentliche Kaufverhältnis besteht dann zwischen dem Endkunden und Amazon selbst. Die andere Hälfte der Produkte oder des Volumens, da besteht das Kaufverhältnis zwischen Endkunden und einem Drittanbieter. Dieser Drittanbieter hat vor allen Dingen die Rolle, die Produkte irgendwo herzubekommen, ob er sie selber produziert in der eigenen Werkstatt, in der Garage oder ob er die in Asien einkauft oder sonst wo, dann rüberschifft und dann eben ein Bild hochlädt bei Amazon, sodass Menschen das dann kaufen können. Das spielt an der Stelle keine Rolle, sondern es sind einfach dann Drittanbieter, die zum Beispiel spezielle Produkte für Heimtierbedarf oder Küchenbedarf oder sowas sich vielleicht auch sogar ausdenken, mit Designen eine Marke erstellen, aufsetzen und dann eben über Amazon verkaufen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich als Drittanbieter keine Sorgen über insgesamt Traffic machen muss. Ja, man muss sich nicht überlegen, wer geht denn auf meine Seite www.küchenhelfer.de, sondern die Leute kommen schon auf amazon.de oder amazon.com und dann muss man nur noch auf dem Suchbegriff eine hohe Treffsicherheit finden oder eine hohe Relevanz finden, dass man auch dann gekauft wird. Grundlegende Probleme im E-Commerce werden von Amazon übernommen. Genauso auch das Versenden der Produkte. Ja? Amazon bietet ein FBA, Fulfilled by Amazon Service an, sodass man die Produkte in großen Mengen einschickt zu Amazon. Das sind dann ganze Paletten oder große Kartons. Und die werden dann innerhalb des Amazon-Netzwerks verteilt auf die einzelnen Lager und von dort aus dann durch Amazon an die Endkunden verschickt. Das heißt, man hat mit dem Verschicken der Produkte auch gar nichts mehr zu tun. Man muss sie nur noch besorgen, zu Amazon reinschicken und dafür sorgen, dass das Listing auf der Webseite eine hohe Qualität hat, kann den Preis natürlich setzen, kann Marketing schalten, aber ganz viel Operatives ist da nicht mehr in der Hand dieses Drittanbieters. Und eben diese Marken oder diese kleinen Businesses, die konnte man kaufen oder die Besitzverhältnisse konnten beendet werden. Ja, man konnte sagen, ich kaufe das von dir und bekomme dann Zugriff auf diesen Account, ja, sozusagen das Backend von Amazon, wo man eben diese Listings bearbeiten kann, neue Produkte hinterlegen kann. Und die Erkenntnis, dass das eben geht, hat dazu geführt, dass es tatsächlich einige Unternehmen gab, die da entstanden sind, die genau das gemacht haben. Die haben eben geschaut, wer sind diese erfolgreichen Seller, ja, mit großen Umsätzen im Millionenbereich, die aufzukaufen und dann nächstes Mal einfach zu aggregieren. Ja? Das heißt, anstatt dass ich jetzt ein Seller bin mit 1 Million Umsatz und ich mache alles selber, Buchhaltung, Logistik, Lagerung und so weiter, kaufe ich jetzt einfach mal 50 davon und kann da natürlich Skaleneffekte am Ende erzielen, weil ich größere Volumina durch die Warenlager schiebe, weil ich die Lieferanten auch konsolidieren kann, weil ich mit einem Logistiker arbeite, der mir dann bessere Tarife gibt, weil ich das Marketing standardisieren kann und so weiter und so fort. Und das war, wie gesagt, so eine, ja, man kann schon sagen, eine ganze Welle von diesen FBA-Aggregatoren, die da hochkamen. Und das war am Ende der Wert, den wir generiert haben oder generieren wollten, nämlich diese Skaleneffekte über diese mehreren kleinen Brands, Marken, Unternehmen zu schaffen.
Okay, sorry, dann habe ich das richtig, also jetzt richtig verstanden. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ihr musstet auf gut Deutsch gesagt Kohle organisieren. Das habt ihr gemacht. bei Kapitalgebern. Und das heißt, es war zum ersten Mal für dich, es hängt nicht mehr nur von meiner Arbeitsleistung irgendwie ab, sondern ich handle sozusagen mit dem Geld anderer. Was macht das mit ihm? War das für dich trotzdem, ich mache halt meinen Job und gehe abends nach Hause oder passiert irgendwas? Weil du hast ja gerade selber gesagt, die Unternehmen machen im Zweifel Millionenumsätze. Jetzt wird es verschiedene Bewertungsmöglichkeiten geben, aber sagen wir mal, das Unternehmen wäre dann nur 1 Million wert. Ihr habt 50 davon gekauft, so sind wir bei 50 Millionen. Ich hätte sie dir jetzt nicht geben können gerade.
Das macht natürlich schon was mit einem, ne? Weil das dann einfach Größenordnungen sind, wie du sagst, die nicht mehr handelsüblich sind. Gerade wenn man auch nicht aus Unternehmertum kommt oder aus den Skalen. Und dann zu wissen, dass man mit so großen Summen handelt, ist schon etwas, was einen immer wieder zum Nachdenken anregt und was immer nochmal eine extra Schippe auch Vorsicht und auch Einsatz mit sich bringt und dazu führt, dass man sich sehr, sehr gute Gedanken darüber macht, wie man agiert, welche Unternehmen man kauft, wie man die steuert, wie man die betreibt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt.
Gab es je so einen Moment, wo du so gedacht hast, boah, oh Gott, das sieht gerade gar nicht gut aus und es ist nicht mein Geld?
Es gab Momente, wo wir uns darüber unterhalten haben, ob wir jetzt ein Unternehmen kaufen oder nicht, und wo wir uns dann im Zweifel dagegen entschieden haben, ja, weil wir gesagt haben, so, wir müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Es ist nicht unser Geld, und wenn man es rein objektiv betrachtet, auch wenn vielleicht alle ein gutes Bauchgefühl hatten oder so, aber die fundamentalen Metriken geben es einfach nicht her. Es gab einen anderen Moment, war weniger in dem Zusammenhang bezüglich, dass es nicht unser Geld ist, als vielmehr in dem Zusammenhang, welche Geschwindigkeit wir an den Tag gelegt haben. Innerhalb des ersten Jahres sind wir, ich weiß gar nicht genau, ich glaube roundabout auf 100 Millionen Euro Umsatz oder so gewachsen und das eben von null auf. Auch entsprechend mit, ich sag mal, beschränktem Team, ja, und Strukturen und Prozessen und so weiter. Das war ein Moment, wo ich auch gedacht habe, hui, aber eben im Sinne von, wie schnell ging das denn? Wie schnell müssen wir jetzt auch hinterherkommen, eben all das auch nachzuziehen und weiterzuentwickeln? Das war gerade im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren, als wir sehr, sehr schnell gewachsen sind. Das war schon öfter eine Herausforderung, da auch den kühlen Kopf zu bewahren bei den ganzen Veränderungen. Weil man muss sich vorstellen, es war ja immer dieses Duale. Wir haben Unternehmen im Portfolio, die müssen betrieben werden. Dann gibt es ein Day-to-Day, da muss Ware bestellt werden, da müssen neue Produkte erstellt werden, da muss alles betreut werden, Kundensupport. Und gleichzeitig kommen jede Woche neue Unternehmen rein. Ja, teilweise haben wir jede Woche ein Unternehmen gekauft, integriert, die komplette Transition gemacht, ja, also die neuen Produkte ins Portfolio übernommen, das Warenlager konsolidiert und so weiter und so fort. Wahnsinnig viele Aspekte, die dazu betrachten waren. Und beides immer gleichzeitig, beidem gerecht zu werden, war definitiv eine Herausforderung.
Was mich da interessiert, sind auch wieder zwei Fragen und die eine von eben steche ich einfach jetzt gerade zurück. Zum einen, das so zu machen mit dem ganzen Aufwand, den du gerade betrieben hast. Aber jetzt reden wir schon immer so, naja, das Business integrieren, Bestände integrieren, Produkte etc. Aber in der Regel hängen da ja auch noch Menschen irgendwie in diesen Unternehmen. Das heißt, das wird ja nicht einer gewesen sein, der sagt, nur ein Unternehmen macht 1 Million Umsatz, verkaufe und bin raus. Sondern in der Regel sind eher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Interessanterweise sind die Unternehmen oft so Solopreneurs gewesen. Ja, okay. Tatsächlich war es oft so, dass eine Person oder vielleicht ein Paar, ja, tatsächlich irgendwie eine Partnerschaft dabei waren, vielleicht ein oder zwei studentische Aushilfen oder so mal drin war, aber die allerwenigsten hatten wirklich so eine richtige Belegschaft, weil die meisten das auch aufgesetzt haben mit eben viel Drittanbietern, ja, also nicht ein eigenes Warenlager aufzusetzen, sondern bei einem 3PL die Ware unterzubringen. Man arbeitet mit einem Logistiker, der auch viele Prozesse für einen übernimmt, und oft war es so, dass eben nur der Gründer operativ in dem Geschäft war und für die war das natürlich sehr lukrativ, weil die am Ende einen schönen Exit-Event hatten und sich dann um das nächste Projekt kümmern konnten, um die nächste Marke, was auch immer sie machen wollten.
Und Exit-Event, sprichst du gerade an meine nächste Frage, genau das. Es ist ja im Prinzip dieses Buy-and-Build-Thema. Also ich kaufe, 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 werde immer größer. Und in der Regel Menschen, die das machen, haben schon ein Exit im Kopf. Also die sagen, ich steige jetzt ein, ich starte bei null. Dann sind wir, weiß ich nicht, bei 100 Millionen. Und dann haben wir auch keinen Bock mehr, sondern dann wollen wir auch einmal auscashen, sozusagen. Hattet ihr das zu Beginn im Kopf oder war das ein, naja, wir bauen jetzt hier eine Riesenmaschine und gucken mal, was passiert?
Nee, wir sind nicht gestartet mit dem Gedanken, wie kommen wir hier wieder raus? Wir sind tatsächlich gestartet mit dem Gedanken, dass wir ein großes Unternehmen bauen, ein nachhaltiges großes Unternehmen bauen wollen. Und es gab nicht den Plan A, irgendwie einen Exit herbeizurufen oder darauf hinzusteuern. Unsere Ausrichtung war immer, so nachhaltig wie möglich zu sein, sodass wir das für eine sehr lange Zeit machen.
Und würdest du heute anders darüber denken? Also würdest du sagen, oh, wenn ich das heute nochmal machen würde, würde ich direkt meinen Exit-Plan zurechtlegen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Würde ich mir sofort einen Exit-Plan. Ich glaube, wenn man ein Unternehmen aufbaut mit dem Gedanken, wie komme ich hier wieder raus, weiß ich nicht, ob das die richtige Dynamik erzeugt und die richtige auch Incentivierung auf den richtigen Ansatz. Ich bin ein großer Freund der Seven Habits of Highly Effective People. Ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ich finde, da sind sehr, sehr schöne fundamentale Wahrheiten drin und auch der Gedanke, mit dem Ende zu starten, liegt mir sehr nah und da ist natürlich ein kleiner Konflikt drin. Aber ich glaube, in diesem Punkt, weil eben eine unternehmerische Reise so unwegbar ist, glaube ich, ist das vielleicht ein falscher Ansatz, zu sagen, okay, dann und dann kommt der und der Exit auf die und die Art und Weise. Denn wenn man es zu sehr versucht, dahin zu biegen, verliert man die Flexibilität, die es braucht, um als Unternehmer wirklich erfolgreich zu sein. Ich bin jetzt in meiner zweiten unternehmerischen Laufbahn bei General Mind und es hat sich immer wieder bestätigt, dass das Allerwichtigste im Unternehmertum ist, zu sagen oder flexibel zu sein und Annahmen immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu testen und schnell zu korrigieren, ja, schnell Dinge anders zu probieren oder zu evaluieren, um dann eben Anpassungen vorzunehmen. Und ich glaube, wenn man zu sehr sich an diesem einen Punkt festhält, diesen Plan, den man sich mal zurechtgelegt hat, dann nimmt einem das diese Flexibilität, auch zu sagen, okay, ich drehe mal um 90 oder um 180 Grad und schau mal, ob es irgendwie auf diese Route auch passt, weil man gedanklich immer noch an diesem Punkt ist.
Ich finde es ganz spannend. Ich frage auch deshalb, mir begegnet das natürlich öfter und immer noch so ein Exit. Denke ich über so Themen nach und es gibt auch Menschen, die ich kenne, die genau sagen, na, mein Business ist jetzt, ich buy and build, also ich kaufe, um dann später wieder zu verkaufen. Und ich stelle immer die Frage und ich habe keine Antwort, deshalb wollte ich es von dir wissen, weil du das schon mal durch hast. Ich denke immer, naja, wenn ich zumindest an mich selber denke und an viele Unternehmer, die ich kenne, die erfolgreich geworden sind, denke ich immer, naja, warum sind sie erfolgreich geworden? Und dann ganz oft wegen einem Thema, was du eben versprüht hast, als du über Fortuna Düsseldorf geredet hast, nämlich Herzblut. Das heißt, dort zu sitzen und zu sagen, naja, ich mache das hier ehrlicherweise, also das sage ich immer, ich mache das nicht für Geld. Das heißt, ich lebe davon, natürlich, und vielleicht lebt man noch gut davon. Aber ich mache das eigentlich im Großteil der Fälle, natürlich gibt es auch wahnsinnig viel Scheiß, um den man sich kümmern muss, aber ich mache das eigentlich, weil es mir wirklich Freude bereitet und es ist für mich keine Arbeit. Ich erinnere mich immer daran, als ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht habe, meine Mutter immer gesagt, ach Junge, arbeite nicht so viel, das ist nicht gesund. Ich habe gesagt, das ist Quatsch. Ich sage, das ist super gesund, weil ich habe wahnsinnig viel Freude. Ungesund wird es dann, wenn ich das nicht mehr gerne mache und mich dahin quälen muss.
Genau.
So. Und ansonsten, natürlich gehört immer Mist dazu, den man irgendwie machen muss. Aber das ist mein Thema. Und dann sage ich, naja, solange ich das mit Freude tue und ich nicht ganz blöd bin und ich ein Talent irgendwie daran habe, dann wird das auch gut. Und das hilft mir auf diesem unternehmerischen Weg. Und ich bin mir nicht sicher, und die Frage kann ich mir nicht beantworten, deshalb freue ich mich, wenn ich Menschen wie dich fragen kann, ob das funktioniert, wenn ich das nicht mit Herzblut mache. Und für mich geht das Herzblut verloren, wenn ich weiß, wann ich mich trenne von dieser Geschichte. Und natürlich, ich weiß heute nicht, verkaufe ich irgendwann mein Unternehmen? Das kann sein, weil sich vielleicht Umstände geändert haben, weil ich andere Interessen bekommen habe. Also ich will das gar nicht ausschließen, aber es ist nicht der Grund, weswegen ich antrete, weil ich sage, boah, ich mache es jetzt mal platt, ich knechte jetzt 5 Jahre, um dann zu verkaufen und nichts mehr tun zu müssen. Das ist ja gar nicht mein Antrieb, weil ich mache das ja super gerne. Weißt du, was ich meine?
Gut. stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich glaube, wenn man es nur aus diesem Antrieb, also es mag einige Leute geben, für die es funktioniert, ja, und die es von vorn nach hinten durchkalkulieren und am Ende kommt das raus, was sie sich am Anfang versprechen und die machen es fürs Geld. Am Ende ist da der große Topf und dann können sie mit dem Rest des Lebens tun, was sie wollen. Für mich persönlich würde ich deine Beschreibung unterschreiben, dass es tatsächlich wichtig ist, dahinter zu stehen und das mit Herzblut zu machen und dass einem die Sache wichtig ist, viel mehr als dass man dem großen Pott Gold hinterherläuft. Stimme ich vollkommen zu.
Wie ist denn dein Verhältnis zur Razor Group gerade? Also habt ihr ausgecashed oder wie?
Also ich kann sagen, dass ich Anteilseigner der Razor Group bin, dass ich aber operativ nicht mehr involviert bin in der Razor Group. Das ist jetzt circa ein Jahr her, dass meine Zeit bei der Razor Group geendet hat. Liegt an verschiedenen Faktoren, war dann gut, das waren 5 Jahre, war dann auch einfach irgendwann mal Zeit, wie man so schön sagt, ehrlicherweise. Das Unternehmen war sehr groß zu dem Zeitpunkt, als ich es verlassen habe. Und dann war einfach Zeit für einen neuen Abschnitt beruflich. Das war der Startpunkt für General Mind.
Ist das dann, bevor ich dir gleich noch eine Frage zum E-Commerce grundsätzlich stelle, aber wie war dann der Übergang zu General Mind?
Es war insofern natürlich spannend, dass man von einem Unternehmen mit, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, 200, 300 Mitarbeitern weltweit übergeht zu einem Unternehmen mit 5. Ja, man fängt nochmal von null an. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die in dem Moment ein bisschen ungewohnt ist. Aber gleichzeitig eine gute Erfahrung, weil es einen wieder erdet, weil man wieder zu den Basics zurückkommt, weniger sich über Strategie und so richtige Langzeitthemen Gedanken macht, sondern sehr, sehr pragmatisch, sehr, sehr direkt an Dingen arbeitet, ja, direkt in die Kundeninteraktion geht, direkt das Produkt mitbaut, dass der Austausch im Gründerteam natürlich auch sehr, sehr hochfrequent ist, dass man sich schnell anpasst an verschiedene Signale aus dem Markt. Also muss ich sagen, es war eine erfrischende Erfahrung, ehrlicherweise, nach 5 Jahren in einem dann doch sehr schnell sehr groß gewordenen Unternehmen.
Glaube ich. Ich kenne das in Teilen. Wenn man dann irgendwie nochmal ein neues Abenteuer wagt, so würde ich es mal sagen, und wieder mit Basics sozusagen, also Wurzeln, auch zu tun hat, finde ich, merkt man auch, wie sich manche Dinge auch einfach verselbstständigt haben, so in der Zeit. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil man natürlich zu Recht irgendwie Menschen dorthin gesetzt hat, denen man vertraut und wenn dann arbeitet und dann sitzt man plötzlich selber nochmal da und sagt so, wow, das war gar nicht so effektiv am Ende, was wir hier gemacht haben. Und das wird natürlich mit einem Unternehmen, wenn man 300 Leute hat, wird jeder seine Teilhabe. Das ist immer so, ich sage immer böse, ist ein bisschen wie beim Staat, ne? Also wenn du plötzlich eine Stelle hast und dann sagst du, wir brauchen noch eine Stelle, die Stelle kontrolliert, damit das auch alles richtig ist, dann sagt man, ist es nicht günstiger, den Fehler zu machen. Tatsächlich am Ende, ja, deshalb finde ich das spannend und man kommt wieder so ein bisschen dazu und entfacht vielleicht auch wieder so ein bisschen Herzblut, weil es natürlich, man sich immer weiter distanziert, also je mehr Mitarbeitende, jeder macht dann irgendwann, ist Spezialist in seinem Bereich, guckt aber vielleicht auch nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Und das ist ja jetzt wieder quasi die Gründung. Nur halt, du hast eben gesagt, bei null, das stimmt ja wahrscheinlich nicht, weil das ist ja ein wahnsinniges Netzwerk, was du vermutlich mitbringst. Ne?
Das stimmt. Man hat sehr viel Erfahrung gesammelt. Man hat ein Netzwerk in verschiedenen Dimensionen. Aber de facto Umsätze sind am ersten Tag null. Und auch am zweiten Tag null und auch am dritten Tag null. Ne? Man muss erstmal wieder ein Büro finden oder sich suchen. Ja, man muss eine Marke aufsetzen. Man muss sich um die rein administrativen Tätigkeiten kümmern. Ja, wie bezahle ich meine Mitarbeiter, die in der Woche starten?
Ja.
Und so, wie zahle ich dann die Steuern, Krankenkasse und so weiter? Wie machen wir das? Und das eben alles parallel zu dem, was man eigentlich machen will, nämlich ein Produkt bauen.
Ja.
In die Kundeninteraktion gehen, ja, Kundengewinn. Das war war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, 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 sehr erfrischende Erfahrung. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dieses Entfernen von dem Eigentlichen, was in großen Unternehmen passiert. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, ein großes Unternehmen aufzubauen, wo das nicht passiert. Ich glaube, das ist einfach Teil dessen. Und das ist natürlich dann ein krasser Kontrast zu dem, was wir jetzt sehen oder was wir gerade auch am Anfang von General Mind gesehen haben, wo alles so direkt ist, ne? So unmittelbar.
Ich glaube, ist jetzt für mich, das will ich zumindest bei uns umsetzen, so dieses einen Moderator zu haben oder jemanden zu haben, der im Blick behält, dass man auf dem Weg bleibt, was man üblicherweise sagt, was so natürlich so irgendwie Geschäftsführerthemen sind. Der hat natürlich auch irgendwann seine Aufgaben. Und wie gesagt, also zum einen wollen wir das ja als Sparringspartner für andere Unternehmen sein. Ich sage, hey, ich will mir auch jemanden, so jemanden will ich auch hier haben. Und der kann sogar auch intern sein, solange er nicht in diesen Themen eingebunden ist, über die er wacht, in Anführungszeichen. Also ich bin einmal ganz, ganz gespannt. Ich werde dir dann mal irgendwann berichten, wie gut das funktioniert hat. Aber wie stelle ich mir den Übergang vor? Das heißt, ihr sitzt dann da, esst eine Pizza und sagt, ach Jungs, wisst ihr was? Razor Group, ab morgen nicht mehr. Ab übermorgen neue Idee, aber wir haben ja ein bisschen gelernt.
Ja, nee, das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Ne? Das ist etwas, das man nicht von heute auf morgen entscheidet. Das ist auch nicht etwas, was man dann einfach so ausführt, sondern man bereitet das vor. So etwas wäre auch einfach nicht möglich gewesen nach, sagen wir mal, 1 oder 2 Jahren, weil natürlich die ganze Struktur des Unternehmens das gar nicht hergegeben hätte. Ja, Thema einfach Führung des Unternehmens. Man braucht ja überhaupt erstmal Leute, Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch übernehmen können, ja, die Erfahrung haben, die das Unternehmen kennen, die Teams kennen, die auch verstehen, wie die Vision ist und auch die Details kennen in der Operativen. Und wenn man dann als Gründer ein Unternehmen verlässt, dann sollte man schon sicherstellen, dass das Team, was dann den Job weitermacht, auch wirklich in der Lage dazu ist, das zu tun. Nach diesen 5 Jahren waren wir einfach an einem Punkt und war ich auch an einem Punkt in meinem Team, dass es dazu kam und dass ich das guten Gewissens tun konnte. Und gleichzeitig muss man sicherstellen, dass das Team eben dann noch darauf vorbereitet ist und dass man eine gewisse Übergangsphase auch mit drin hat. Ja, man kann nicht sagen von heute auf morgen so, tschüss, ich bin weg, sondern dass sich jeder auch emotional und von den Abläufen her darauf vorbereiten kann. Man zieht sich Stück für Stück immer weiter raus mit einer gewissen Vorlaufzeit. Am Ende gibt es natürlich den Tag, an dem man das letzte Mal im Büro ist, klar. Aber der sollte natürlich nicht von heute auf morgen kommen. Natürlich nicht. Das ist dann schon, das sind mehrere Monate, am besten Quartale, die man darauf hinarbeitet und wo man den Grundstein legt. Und die Gedanken an das Neue, die kommen dann erst hinten raus. Also die kommen erst zum Abschluss dieses Prozesses. Das ist gar nicht so, als würde man, oder zu mir war es so, der Exit startete nicht mit dem, was ich dann machen will, sondern der Exit startete mit der Erkenntnis, dass das nicht mehr der richtige Ort für mich ist an dieser Stelle. Und über die Zeit entwickelt sich dann ein Gedanke dessen, okay, was kommt denn eigentlich danach?
Das Neue war nicht der Antrieb, das Alte zu verlassen, sozusagen. Ah, okay. Und arbeitest du noch mit dem gleichen Team, mit dem du gerade damals gegründet hast?
Teilweise, ja. Tusha ist auch wieder Teil von General Mind. Und auch Shrestha, die auch Mitgründerin bei der Razor Group war, ist auch Teil von General Mind. Wir haben noch 3 weitere Gründer bei General Mind. Wir sind ein 6er Gründerteam, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber für uns funktioniert es sehr gut. Es macht sehr viel Spaß, in diesem Team zu arbeiten. Und das heißt, teilweise sind es gewohnte Gesichter, mit denen ich arbeite, teilweise sind es vergleichsweise neue.
Und das heißt, die Tätigkeit, die ihr jetzt macht, das ist ja ziemlich, also im Prinzip das, was du vorher gemacht hast, ist ja jetzt Zielgruppe für das, was ihr jetzt macht, oder?
So sagen, genau. Wir bauen Softwarelösungen für Mittelständler bis mittelgroße Unternehmen. Bearbeiten sozusagen genau diesen Schmerzpunkt, den wir damals auch selber gespürt haben. Und dadurch sind natürlich die Interaktionen mit den Kunden sehr, sehr natürlich. Ja, ich muss mich nicht verstellen, wenn ich darüber spreche, wie anstrengend es sein kann, Bestellbestätigungen von Lieferanten zu verarbeiten. Habe ich selber oft genug gesehen, oft genug gemacht und oft genug mit meinen Mitarbeitenden darüber gesprochen, wie man es denn verbessern kann.
Ich habe gestern tatsächlich einen Artikel in Brand 1 gelesen, in diesem Magazin, und da war, Namen habe ich leider vergessen, es ging aber im Kern darum, er wurde als sozusagen E-Commerce-Papst vorgestellt, ich weiß nicht mehr seinen Namen, und er hat gesagt, diese komplette Thematik, nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, sondern diese komplette Thematik des E-Commerce wird komplett auf den Kopf gestellt durch dieses Shopping durch Agenten. Das heißt, Google entwickelt wohl gerade mit Zalando und weiß ich nicht was alles ein Thema. Das heißt, so wie ich jetzt ChatGPT oder welche AI auch immer bediene ich dann einen Shopping-Agenten und es findet quasi nichts mehr. Also er hat auch das Ende von Amazon sozusagen eingeläutet etc. pp. Es findet da quasi nichts mehr statt. Und ich hatte diesen Artikel, ohne jetzt inhaltlich total tief drin zu sein, wir haben auch ein kleines E-Commerce-Unternehmen, deswegen hatte mich das interessiert. Aber diese Thematik, also ihr seid ja genau in dem Feld unterwegs und zu dem, was du sagst, steht es so ein bisschen entgegen dem Geschäftsmodell, was ihr gerade macht, oder vielleicht seid ihr ergänzend zu dieser Thematik. Und da würde mich einschätzen, wenn ich dir jetzt schon genug Infos gegeben habe, wie du das siehst. Also seine Theorie war, ich versuche es mal darzustellen, naja, künftig sprichst du in dein Handy, was auch immer, ein, was du gerne hättest. Und der Agent regelt alles für dich, ohne dass du irgendwo hingehst und dir irgendwas anschaust, etc. pp. Und witzigerweise, entgegen vor 10 Jahren hat er gesagt, es wird auch bald keine Local Shops mehr geben und sagt jetzt, naja, das Einzige, was du tun kannst, ist einen lokalen Shop zu öffnen und dich da abzusetzen, weil es wird am Ende keine Unterschiede mehr geben. Ich schicke dir den Artikel gerne zu. Das fand ich total spannend. Das ist natürlich immer, damit sowas gedruckt wird, muss es immer ein bisschen disruptiv sein. Aber ihr werdet ja euch auskennen in der Materie.
Also ich habe sicherlich eine Idee davon oder eine Meinung dazu oder das löst ein bisschen was in mir aus. Wir arbeiten mit General Mind aber nicht nur mit E-Commerce-Unternehmen zusammen. Im Gegenteil, E-Commerce-Unternehmen sind eher der kleinere Anteil. Wir arbeiten ganz viel mit klassischen produzierenden Unternehmen oder mit handelnden Unternehmen, auch nicht E-Commerce, einfach mit Marken. Lebensmittelmarken zum Beispiel, einen unserer größten Kunden oder auch frühesten Kunden, ist ein Hersteller von Pflanzenmilch oder pflanzlicher Milchalternativen und helfen denen in ihren Prozessen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so ein E-Commerce-Fokus. Aber ich finde den Artikel und den Gedanken natürlich trotzdem spannend. Und du hast es selber gesagt, der muss natürlich ein bisschen extrem sein, damit er auch Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn ich mich mal selber so in die Schuhe eines Einkaufenden online versetze, dann ist natürlich auch die Suche immer, es ist keine Einbahnstraße. Ja? Wenn ich anfange, nach einem Produkt zu suchen, dann habe ich eine erste Vorstellung, aber das, was ich an Feedback von den Online-Portalen bekomme, informiert ja auch meinen weiteren Einkaufsprozess. Vielleicht sehe ich dann überhaupt erst Features, von denen mir dann bewusst wird, dass sie wichtig sind. Ja, die habe ich vielleicht am Anfang gar nicht im Kopf, wenn ich jetzt irgendwie einen Rasenmäherroboter kaufen will, weil irgendwie jetzt beginnt Frühling und ich möchte nicht mehr selber den Rasen mähen, dann weiß ich am Anfang auch gar nicht, was möglich ist. Und von daher würde ich schon unterschreiben, dass sicherlich Agenten dabei helfen werden, den Prozess zu vereinfachen, zu beschleunigen. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommen wird, dass man einfach nur etwas hineinspricht und dass der Agent dann genügend Kontext hat, um dann wirklich die beste Wahl zu treffen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es lange dauern wird, bis Konsumenten dieses Vertrauen überhaupt haben in die KI, all das für einen zu erledigen und auch zu entscheiden. Ja, am Ende sind es ja die Entscheidungen, die getroffen werden. Aber was ich schon sehe, ist, dass sozusagen die Sprache sicherlich noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, um sozusagen um die Kommunikation hin und zurück, um den Austausch von Informationen zu erleichtern, dass ich weniger scrolle, weniger vielleicht auch lese, sondern vielmehr in einer Konversation mit einem Agenten überhaupt erstmal verstehe, was gibt's, was sind die Möglichkeiten, worauf könnte ich achten, und dass ich mich so dann gemeinsam mit dem Agenten hin zu einer Kaufentscheidung bewege.
Ich bin gespannt. Ich schick's dir auf jeden Fall.
bitte unbedingt.
Auf jeden Fall zu. Das heißt, jetzt hast du eben den Kundenkreis sozusagen. Kannst du es auf den Punkt bringen? Was ist euer Nutzerversprechen? Also wenn ich es, keine Ahnung, mittelständischer Maschinenbauer, wir bauen Anhängerkupplung für XY und so. Was wäre denn so ein Nutzerversprechen, was du liefern?
Für den Anhängerkupplungsbauer, dem würden wir versprechen, dass der komplette operative Ablauf der Koordination mit den Lieferanten automatisiert oder eben deutlich beschleunigt wird. Ja, das heißt, dieser Wechsel zwischen Outlook oder welchem Kommunikationsmedium auch immer, das kann ja auch WeChat sein, das ist in Asien oft der Fall, oder WhatsApp oder auch Telefonie, ja, also auch Sprache wird bald reinkommen. All diese Kommunikationskanäle spielen eine Rolle. Es spielt die Rolle natürlich ein ERP, klar, in vielen Fällen, oder auch ein WMS oder ein TMS, also ein System, was man im Warenlager nutzt, oder auch ein Transportmanagementsystem, ja, wohin gehen gerade meine Sendungen und so weiter. Die sind meistens Teil dieses Prozesses und auch weitere Dateien oder Systeme. Also Excel wird ja eigentlich in jedem Business-Prozess heutzutage noch verwendet oder in den allermeisten, weil Dinge da nachgehalten werden. Da habe ich meine Liste mit allen Sendungen und ich habe meine Liste mit Bestellungen von einem Lieferanten. Und dieser Wechsel zwischen diesen verschiedenen Systemen, es kommt eine E-Mail rein vom Lieferanten, ich muss die verarbeiten, muss das ins ERP eintragen oder ins WMS, es kommt ein Signal, ach, ich verspäte mich, muss ich jetzt einen anderen Lieferanten anschreiben, neue Bestellung auslösen, und so weiter. Das, was bisher eben händisch war, das beschleunigen wir sehr stark. Wir bringen es quasi in ein Portal, zeigen alles an einer Stelle an und führen dann auch diese Updates aus in den verschiedenen Systemen und können dann auch im nächsten Schritt das wirklich automatisieren. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema Akzeptanz der Nutzer. Ja, am Ende wird natürlich ein Mensch die Verantwortung für diesen Prozess haben und muss den überwachen und muss den auch weiterentwickeln. Ja, und muss dafür sorgen, dass auch immer alles sauber läuft. Diese Akzeptanz, die kommt eben über diesen Schritt des Human in the Loop. Ja, ein Mensch ist immer noch Teil der Entscheidung und ist Teil des Prozesses. Und erst wenn der Mensch über viele Wiederholungen, viele perfekte Beispiele sieht, die KI weiß wirklich, was sie tut, oder die KI ist verlässlich und die KI trifft in den allermeisten Fällen eine gute und richtige Entscheidung, erst dann kommt der Switch wirklich zur vollständigen Automatisierung. Das ist ganz, ganz wichtig, so in dem Verhalten zu verstehen. Ich glaube, die allerwenigsten sind bereit, von heute auf morgen einer Blackbox Entscheidung zu übergeben. Die Verantwortung für das operative Geschäft würde ich auch nicht machen. Hätte ich bei Razer nicht gemacht und würde ich auch jetzt nicht machen, wenn ich für ein operatives Unternehmen tätig wäre, für ein produzierendes Gewerbe. Sondern dieser Schritt über Human in the Loop, ich kontrolliere, was die KI vorschlägt, ich gebe das frei und dann, wenn ich viel Vertrauen gewonnen habe, dann Stück für Stück iterativ in eine volle Automatisierung zu gehen, das ist der natürliche Weg.
Das heißt aber auch, es ist ja ein Produkt, was wahnsinnig viel Beratungsbedarf auch hat und wahnsinnig stark customized werden muss. Ne? Also das heißt, ihr habt jetzt nicht, ich nenne ihn jetzt mal Assistent, den laden wir dir auf deinen Computer und dann rennt's, sondern das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig viel erfassen vorher, Begleitung.
Absolut, ganz genau. Man kann sich kaum ausmalen, welche verschiedenen Facetten alleine die Auftragsbestätigungsverarbeitung in Unternehmen annehmen kann. Ja? Also einfach nur das, was vom Lieferanten zurückkommt, nachdem ich eine Bestellung verschickt habe an den Lieferanten. Ja, das, was da zurückkommt, das kann auf unterschiedlichste Arten verarbeitet werden. Manche verarbeiten es gar nicht, manche schauen sich nur ganz wenige Felder an, manche prüfen es wirklich auf Herz und Nieren. Jeder einzelne Punkt wird überprüft und bei Abweichungen wird dann wieder in die Kommunikation getreten. Auch verschiedene Automatisierungsgrade. Ja, gerade im Automobilbereich hat man sehr, sehr viel schon über EDI automatisiert. Da gibt es teilweise auch gar keine Bestätigung mehr, dass sozusagen Stillschweigen des Lieferanten wird angenommen als vollständige Bestätigung, ja, sondern nur wenn der Lieferant etwas nicht liefern kann oder nicht den Bedingungen entsprechen kann, erst dann wird quasi eine weitere Nachricht. Das hat so viele Facetten. Das passiert immer im sehr engen Austausch mit dem Kunden. Man muss genau verstehen, wie der Prozess an dieser Stelle abläuft, um dann eine Lösung bereitzustellen, die dann genau auch darauf passt. Ja. Denn das, was wir machen, ist ja eigentlich etwas zu erledigen, was man mal dachte, dass die ERPs erledigen. Ja, die ERPs sind ja eigentlich dafür gemacht, dass sie Prozesse erstmal abbilden, aber dann auch größtenteils automatisieren und beschleunigen. Aber die scheitern halt in der Regel an der Schnittstelle zu menschlicher Sprache. Ja, meist in E-Mail-Form, meist im Kontext aus anderen Dokumenten, Dateien. Und genau da bildet KI und bilden LLMs diese Schnittstelle und ermöglichen eben diesen Grad der Automatisierung, den klassische ERPs nicht liefern können.
Ist auch unfassbar vielfältig. Ne? Also wenn wir jetzt von ERP sprechen, da gibt es auch nicht das eine. Also ich kann es mir im Ansatz vorstellen. Und ich bin froh, dass du das machst und ich das nicht tun muss. Ja. Jetzt hast du ja eine recht bewegte Vita sozusagen. Ich glaube, wir können so ein Stück weit erahnen, wie stressig das in Teilen noch ist. Hast du für dich so ein Ritual, irgendein Thema, wo du sagst, ja, das schaffe ich, den Stress dann zu lassen und runterzukommen? Gibt es irgendwas, was du machst?
Ich weiß gar nicht, ob das so besonders ist, aber es gibt so zwei Punkte, Vielleicht drei Punkte, wo das immer wieder passiert. Das eine ist, Sport ist natürlich etwas, was gerade, wenn man dann sich auch ein bisschen verausgabt oder ein bisschen an die Grenze geht, da ist dann einfach kein Platz mehr im Kopf für andere Dinge. Ja, das ist ganz gut.
Was machst du da?
Mittlerweile laufe ich im Wesentlichen. So Joggen, das ist gut. Wenn ich dazu komme, spiele ich auch gerne Fußball. Das habe ich in der Jugend viel gemacht, aber das ist halt nicht so flexibel. Dafür braucht man immer mehrere Menschen. Und deswegen ist Laufen das, was man zu jeder Tageszeit, zu jeder Wetterlage auch machen kann. Das ist ein Aspekt. Dann definitiv Familie. Gerade mit kleinen Kindern ist es so, dass man da auch einfach, also ich persönlich habe in dem Moment dann auch gar keinen Kopf für was anderes. Es ist auch gut, dass man dann 100% dabei ist. Ich muss sagen, wenn ich so ein Fortuna-Spiel schaue, dann bin ich auch ganz schön darauf fokussiert und habe dann wenig andere Dinge im Kopf.
Ja, das ist schön. Ich habe es gestern Abend wieder erlebt. Gestern Abend, also wenn unser Podcast erscheint, ist Bayern dann hoffentlich im, was haben wir denn jetzt, Halbfinale, Viertelfinale, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe gestern seit Ewigkeiten nochmal Fußball geguckt in K.O.-Spielform. Ich bin, also natürlich grundsätzlich, wenn eine deutsche Mannschaft spielt, aber ich wäre gestorben. Und deshalb kann ich nachvollziehen, was du meinst, wenn man da sitzt und man ist ja so im Tunnel. Das ist schon wild, was dieser komische Sport mit den 22 Menschen auf dem Platz da irgendwie aussehen kann. Ne?
Ich glaube, gerade wenn man früh davon geprägt ist, ja, bei mir war das so, schon in der frühen Kindheit war das sehr alltäglich, sowohl selber eben Fußball zu spielen, als auch Spiele zu verfolgen. Und dann ist das einfach ein Bann, den man nicht ablegt, glaube ich.
Ja, ich weiß noch, mit 18, 19, ich habe 5-mal die Woche irgendwie Fußball gespielt, wenn nicht 6-mal die Woche. Und für mich hätte es das nicht gegeben. Und dann irgendwann durch die Arbeit gar nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal gegen, also gucken ja, aber das letzte Mal gegen Ball getreten ist auch schon ein paar Jahre auf jeden Fall her.
Ja.
Ja, schade.
Das passiert dann.
Ja, spannend. Das heißt, Kinder bringen dich tatsächlich runter. Also es ist kein zusätzlicher Stressfaktor irgendwie.
Nee, Stress würde ich das nicht nennen, auf gar keinen Fall. Es ist, also ich muss schon sagen, es ist natürlich eine Herausforderung, weiß ich auch nicht. Also man muss da schon da sein, ja, gedanklich und auch körperlich, ja, gerade bei kleinen Kindern, ja, dann nimmt man die auf den Arm und muss sie wickeln und so weiter und ne, will ja auch was mit den Unternehmen fordern, das ja auch ein ab einem gewissen Alter, also das ist nicht auf der Couch liegen und sich berieseln lassen, sondern das ist auch, hat einen sehr aktiven Anteil, aber genau, aus dem Grund ist es eben etwas, was zumindest bei mir meinen Kopf voll mit beansprucht und dadurch eben auch Freiraum schafft, dass wenn ich danach dann irgendwann wieder an die Arbeit denke, dass man dann eine gewisse Frische wieder an den Tag legt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Pausen, diese Ablenkung oder diesen Wechsel auch regelmäßig zu haben, weil man sonst viel zu sehr in der eigenen Brühe schwimmt und wenn man zu lange ohne Ablenkung über ein Thema nachdenkt, glaube ich, ist das auch nicht unbedingt förderlich.
Ja, das stimmt. Ja, man muss ab und zu raus und welchen Weg man immer wählt. Ja, okay. Gibt es denn so einen kleinen Ausblick für euer Unternehmen? Also gibt es so Ziele, die ihr euch gesetzt habt oder wo ihr sagt, wir wollen dann und dann da und da stehen oder was ist euer Plan?
Also unser Plan ist natürlich, viele Kunden in kurzer Zeit für uns zu gewinnen und dadurch zu zeigen, dass unser Produkt genau das trifft, was der Markt braucht, was diese Unternehmen braucht. Was mir sehr viel Spaß macht, ist eben die sehr direkte Interaktion mit diesen Kunden, ja, mit Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie wir damals und denen dann eben sehr, sehr hoffentlich effektiv zu helfen dabei und die dabei zu unterstützen, auch diese digitale Reise weiterzuführen. Konkrete Ziele, ja, gibt man sich natürlich intern so ein bisschen als Maßstab, bisschen als Pfosten, aber die sind dann auch genauso schnell wieder umgedreht, wenn sich die Realität ändert, ja, wenn man merkt, ein Vertriebskanal funktioniert besonders gut, und die Ziele sind eigentlich zu niedrig gestochen, dann schiebt man die nach oben. Oder wenn man merkt, ach, das und das funktioniert nicht so, wie man sich das vorher gedacht hat, dann macht es auch irgendwann Sinn, Ziele vielleicht nach unten zu revidieren. Ja, ich glaube, Ziele sind grundsätzlich erstmal gut, dass man darauf sich ausrichtet, dass man auch ein bisschen von hinten denken kann. Ja, wenn ich dann da und da sein möchte, dann muss ich jetzt das und das tun. Bin ich eigentlich on track? Ganz wichtiger Mechanismus, ist natürlich so ein bisschen das Einmaleins. Aber die sind heute so aktuell, wie sie gestern waren und können nächste Woche tatsächlich auch schon wieder sich ändern, ja, gegeben eben der Tatsache, dass wir noch ein relativ junges Unternehmen sind und auch da dynamisch sein müssen.
Also ich habe jetzt nicht gehört, Börsengang 2030.
Ich bin Fan davon, lieber erstmal an den Inhalten zu arbeiten, das Produkt voranzubringen. Und das ist dann am Ende ein Output dessen. Ja? Wir könnten uns solche Zahlen geben, aber die würden uns nicht schneller oder langsamer an diesen Punkt bringen.
Ja, okay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Sehr, 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 sehr spannend. Zum Abschluss des Podcasts kann ich immer noch, gebe ich unseren Wünschen, unseren Gästen immer noch die Möglichkeit, drei Dinge zu wünschen für den Kontext deines Business, wirtschaftlich, was auch immer. Das möchte ich natürlich auch dir gerne sagen, gerne die Möglichkeit geben, wohl mit dem Zusatz, dass das nicht zwingend in Erfüllung gehen muss. Ne? Also, was würdest du dir wünschen, dass es, was sich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern sollte, sei es jetzt in Bezug auf euer Business, gesellschaftlich, auf Unternehmertum bezogen? Da bist du ganz, ganz.
Also, das Erste, was mir in den Sinn kam, als du mir das jetzt gesagt hast, war, dass wir als Gesellschaft es auf gar keinen Fall verlernen sollten, miteinander zu sprechen. Weil das sieht man doch eigentlich immer, ja, bei allen Differenzen, bei allen Lagern, die sich bilden, bei allen Ansichten, wenn man sich mal zusammensetzt, jeder trinkt das Getränk seiner oder ihrer Wahl und man spricht einfach mal von Mensch zu Mensch und hört einander zu, dann bemerkt man, dass diese Gräben bei weitem nicht so groß sind, wie sie vielleicht manchmal dargestellt werden. Ja, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir auf gar keinen Fall verlieren sollten, sondern eher etwas, was wir noch weiter ausbauen sollten. Kommunikation, auch wie gesagt, im ganz, ganz Kleinen. Ja, das muss ja gar nicht über große Portale laufen, das muss nicht über große Medien laufen, sondern dass man im Alltag sich immer wieder darauf besinnt, dass wir alle im selben Boot sitzen am Ende. Ich glaube, das ist was ich mir wünschen würde und was ich hoffe, was sich bei uns auch weiterentwickelt. Unternehmerisch, glaube ich, gibt es einige gute Ansätze, gerade auch Deutschland als Standort für Unternehmer attraktiver zu machen. Ich glaube, dass es da gute Ideen gibt, dass es da gute Ansätze gibt, aber dass die noch deutlich mehr Gewicht brauchen und dass auch das Bewusstsein in der Bevölkerung, aber auch bei den Entscheidungsträgern ausgebaut werden muss, dass das wichtig ist, dass das ein wichtiger Motor ist, nicht unbedingt nur für die Wirtschaftsleistung, sondern auch als Impulsgeber für Veränderung, ja, als immer wieder Dinge hinterfragen. Und das kann am Ende ja auch eine Möglichkeit sein, die Stärken, die wir haben als Standort, wieder nach vorne zu bringen und wieder zu betonen. Ja, vielleicht kombinieren wir so diese Infrastruktur, ja, Assets, die wir haben. Also wir haben ja eine grundsätzlich erstmal gute oder sehr interessante, sehr, sehr robuste Infrastruktur. Ich weiß, ich kenne natürlich die Kritik an allem, dass da Investitionsstau vorliegt. Aber wenn man das mal im globalen Kontext sieht, dann sind wir immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und mein Wunsch ist, dass wir vielleicht in Kombination mit mehr Unternehmertum, mit mehr Freiheit, mit mehr Möglichkeit, auch neue Unternehmen aufzubauen, dass wir da eine Plattform schaffen, wo daraus eine Symbiose entsteht. Ja, weil ich glaube, dass es jungen Unternehmen noch nicht so einfach gemacht wird in Deutschland, wie man es machen könnte und dass man dadurch eben auch Innovation und weiteren Wert schaffen kann. Und ansonsten eine Sache, die ich mir natürlich wünsche, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber das Wichtigste ist einfach Gesundheit für alle, die einem wichtig sind, weil das ist das, was man nicht kaufen kann und was am Ende aber das Leben lebenswert macht.
Ja, 100%. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich habe noch eine Frage zu dem zweiten Teil, bevor wir dann tatsächlich abschließend, also zu deinem zweiten Wunsch. Hast du etwas Konkretes? Du bist ja ganz am Ende darauf eingegangen, dass auch jungen Unternehmen einfacher gemacht wird. Hättest du so ganz konkret, musst dich nicht auf eins beschränken, aber sagen, boah, wenn das anders wäre, das wäre schon echt ein Quick Win.
Also wir können mal starten beim Aufsetzen einer Gesellschaft, ja. Dass man das, dass es vielleicht ein bisschen mehr out of the box geht und dass man da nicht diese verschiedenen Termine abhalten muss und dann vor Ort sein muss beim Notar und so weiter und so fort. Das ist etwas, was schon ein bisschen, ich sag mal, ungewöhnlich ist. Vor allen Dingen, weil es ja auch so oft passiert. Das ist kein Prozess, der nur dreimal am Tag in Deutschland passiert, sondern es sind ja tausende Gesellschaften, die, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber die jede Woche wahrscheinlich gegründet werden oder monatlich gegründet werden, dass man das nicht ein bisschen verschlankt. Ich glaube, das wäre ein guter, guter Schritt. Und dann glaube ich auch, dass Fördermöglichkeiten noch weiter ausgebildet werden müssen. Ja, gerade bei sehr, sehr jungen Unternehmen, die vielleicht auch nicht Zugang zu Kapital haben, ja, denen das zu ermöglichen, dass man zunächst mal die ersten 1, 2, 3 Jahre so ein bisschen auch in Ruhe arbeiten kann und in Ruhe entwickeln kann und in Ruhe auch seine Nische finden kann. Ich glaube, dass das ganz, ganz gut wäre, diese beiden Aspekte. Also schnell aufsetzen können und dann eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Förderung oder Kapitalinvestitionen bekommt, um die erste Zeit gut zu überstehen.
Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich fand es super interessant, es sind wahnsinnig viele Eindrücke. Also du hast, glaube ich, auch schon viel gesehen und erlebt in deinem Leben. Das hat mir sehr große Freude bereitet und ich hoffe, dass wir und ich euren Weg weiterverfolgen können und dass das genauso funktioniert, wie ihr 6 waren es, glaube ich, euch das vorstellt mit eurem Unternehmen General Mind.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es kaum glauben, dass wir schon über eine Stunde gesprochen haben. Kam mir vor wie 10 Minuten.
Das war echt eine
coole Diskussion. Und ja, vielen Dank. Und bin schon gespannt aufs nächste Mal.
Gerne. Dann bis ganz bald. Tschüss.
Herzlichen Dank.